Ich lese den Predigtext aus dem Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, das soll gerade, und was hügelig ist, das soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht und sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Und was er gewann, das ist bei ihm, was er erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen, und er wird die Mutterschafe führen. Wort und Verheißung des lebendigen Gottes. Halleluja. Ein eher selten gesungenes Adventslied ist die Nummer 15, und das ist genau nach diesem Jesaja-Text gedichtet, wie ihr merken werdet. Wir singen die Strophen 1 bis 3.
Tröstet, tröstet, spricht der Herr, mein Volk, dass es nicht zage mir, der Sünde Last des Todes Fron, nimmt von euch Christus Gottes Sohn. Freundlich, freundlich rede du und sprich ihm, Tag vergeben
Ich lese aus Markus 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Wie es geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, vor deinem Weg, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir, o Christe.
Der dritte Adventssonntag ist dem Johannes dem Täufer gewidmet und hat das Thema Umkehr. Und deswegen singen wir aus dem Lied Nummer 10 die Strophen 1 und 3.
Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christus.
Ja, das schöne Trostbuch des Propheten Jesaja, das ist an Gottes Volk gerichtet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und darum ist die erste wichtige Frage: Gehörst du überhaupt dazu? Einige nicken, andere überlegen, was will er jetzt? Das ist eine wichtige Frage: Gehörst du überhaupt dazu? Denn wenn du jetzt denkst, ja, ich gehöre dazu, dann frage ich, ja, worauf gründest du denn diese Annahme? Hä? Der Apostel Petrus sagt: Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung, wenn jemand euch fragt über die Hoffnung, die in euch ist. Jetzt sagt jemand: Ich gehöre zu Gottes Volk, die Verheißungen Gottes gelten mir. Sag ich: Ja, warum denn? Auf welcher Grundlage? Da müsst ihr es antworten können. Noch etwas, das Volk, an das diese Trost- und Freudenbotschaft gerichtet wurde, ist ja Israel, sind die Nachkommen Abrahams. Die spricht Gott an mit mein Volk. Und nach wie vor, bin ich mir ganz sicher, ist dieses Volk auch immer noch gemeint, Können wir also dann überhaupt das für uns beanspruchen? Ich bin ja nicht Abrahams Nachkomme. Ich bin vielleicht Germane, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Eine Mixtur. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 3, Vers 26 folgende. Er schreibt an die Gemeinde in den galatischen Provinzen. Ihr seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder. Nicht leiblich, aber geistlich. Also wir erfahren hier, wer zu Christus gehört, der gehört zu Gott und zu seinem Volk. Und er wird mit unter die Nachkommenschaft Abrahams gezählt und darf dann diese herrlichen Worte hören und auf sich beziehen. Allerdings muss ich mal noch einen Einschub machen, spricht Paulus hier zu Leuten, die als Erwachsene mit einem ganz persönlichen Glaubensbekenntnis getauft wurden und die sich dadurch ganz eindeutig zu diesem Jesus Christus bekannt hatten, und gesagt hatten, dem wollen wir angehören, dem will ich angehören, Jesus Christus. Und das war damals aller Orten wirklich ein heikles Bekenntnis. Dieses öffentliche Bekenntnis zu Jesus war heikel und ist es auch heute. Wenn man das eindeutig sagt, dann erntet man Spott vielleicht oder ein müdes Lächeln. Aber wo dieses klare Bekenntnis fehlt, dass man sagen kann, ich gehöre zu Jesus Christus, wo dieses Bekenntnis fehlt, da nützt dann auch die Taufe nichts. Und das will ich ganz deutlich sagen, denn die Reformation hat es klar formuliert, dass die Sakramente nicht etwa wie ein Zauber aus sich selbst heraus wirken und dann kann man sagen, ja, ich bin ja getauft immerhin und weil ich zur Kirche gehöre, gehöre ich auch zu Christus. Nein, ganz deutlich nein. Und es ist wirklich deprimierend, wie oft doch Familien kommen und dann sollen die Kinder getauft werden und man merkt genau, sie haben diese Vorstellung, irgendwie passiert da was mit dem Kind und die schlimmste Form ist noch, wenn sie sagen, kann ja nicht schaden, vielleicht nützt es oder so. Nein. Ich möchte nicht vertreten, dass nur die erwachsenen, mündigen Taufe gültig ist. Ihr wisst das, ich bin selbst als Kind getauft, aber wo das klare Bekenntnis zu Jesus Christus fehlt, nützt dann auch die Taufe nichts, sondern es ist der Glaube, durch den wir selig werden und durch den das alles überhaupt fruchtbar wird und Wirklichkeit wird in unserem Leben, was uns in der Taufe geschenkt wird. Und deswegen ist die Frage, glaubst du wirklich von Herzen, ist das denn wirklich dein persönliches Bekenntnis zu Jesus zu gehören und durch ihn zu Gott, weil dir deine Sünden vergeben sind? Darum geht's doch. Und weil du wirklich aus dieser Realität lebst, dass du, wie Paulus sagt, Christus angezogen hast, was ist das für ein schönes Bild, nicht? Paulus sagt, alle, die ihr getauft seid, also die als Erwachsene dieses öffentliche Bekenntnis ablegten, ihr habt Christus angezogen, also wie ein Mantel sich da hineingehüllt in dieses Werk, was Jesus tat am Kreuz. Luther hat es anders formuliert, er sagt, wir müssen immer wieder neu täglich in unsere Taufe hineinkriechen. Also das heißt ja, was uns da eigentlich angeboten wird, müssen wir jeden Tag auch nachvollziehen. Aus einer bewussten, klaren Entscheidung des Lebens. Und ich frage deswegen und dringe auf diesen Punkt, weil es einfach hier keinerlei Unsichtklarheiten geben darf, ist das bei dir so? Und wenn es bisher nicht so war, dann ist Zeit, jetzt den Hebel umzulegen und zu sagen, da will ich mich klar bekennen. Denn Jesus ist Realität. Er hat gelebt hier auf dieser Welt und ist gestorben und auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Und wir sagen im Glaubensbekenntnis, was wir heute mal weggelassen haben, von dort wird er kommen zu richten Lebende und Tote. Das ist Realität. Und die Frage ist, wie ist das in deinem Leben? So, und nachdem also dieser Punkt jetzt geklärt ist, komme ich zu dem Text, der jetzt dem Volk Gottes gilt. Tröstet, tröstet mein Volk. Sicherlich brauchst du Trost. Wer braucht das denn nicht? Und sicherlich suchst du auch Trost, zum Beispiel im Gottesdienst, sonst wärst du ja nicht hier. Und sicherlich hast du es auch schon oft gehört, dass Gott seinen Trost verspricht. Aber wenn du nicht zum Volk Gottes zählst, dann gelten dir diese gewaltigen Worte nicht. Und deswegen musste ich diese Einleitung machen. Diese Worte, tröstet mein Volk, gelten dann für dich nicht. Das muss ich klar machen. Denn es gibt viele, es gibt wirklich leider viele, die vergeblich in die Kirche gehen und da Kerzen anzünden und dann irgendwie einen Trost suchen und aber nicht erfahren. Vielleicht mal ein vorübergehendes Gefühl. Man kann in Kapellen so Bücher manchmal finden, die ausgelegt sind. Da schreiben Leute ihre Anliegen rein oder in Krankenhauskapellen. Gottes Wege sind unergründlich. Das kann für manche Menschen wirklich der Anfang sein für eine Beziehung zu diesem unsichtbaren Gott und zu Jesus Christus. Aber ich glaube, dass in sehr vielen Fällen ein vorübergehendes, flüchtiges Gefühl die Leute begleitet und dann sind sie am Ende doch allein. Und der Trost ist nicht da, der in die Herzen reicht und das ganze Leben verwandeln könnte. Und dieser Trost ist deswegen nicht da, weil sie Christus nicht angehören, sondern nur der Kirche vielleicht. Und weil sie, und das ist der entscheidende Punkt, weil sie ihre Sünden nicht bekennen wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Wie viele Menschen drücken sich so herum, weil sie im Grunde ihres Herzens wissen, da ist so vieles aufgestaut, was gegen mich spricht, und dann meiden sie Gottes Angesicht. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, wie Adam tat, wo Gott sagt, Adam, wo bist du? Der kann Gott nicht begegnen. Aufgrund seines schlechten Gewissens. Und wenn wir aber nicht bekennen und Vergebung empfangen, und wenn wir doch im Wesentlichen, das gibt es ja auch, vielleicht selbstgerecht sind und sagen, wir brauchen das gar nicht. Ja klar, jeder hat seine Macken, seine kleinen Fehler, aber im Großen und Ganzen bin ich ja doch ein ganz ordentlicher Mensch, werde mit Gott schon klarkommen. Selbstgerechtigkeit und so weiter. Dann heißt das, ich will diesen Mantel ja nicht, den Gott mir anbietet in Jesus Christus, von dem Paulus sagt, nicht alle, die auf Christus getauft sind, die haben ihn angezogen, den Mantel der Gerechtigkeit, der uns angeboten wird. Gottes Heil, seine Gnade, er wirkt durch die Hingabe des Leibes Jesu, woran wir ja erinnern, gleich bei der Abendmahlfeier. Darum geht's. Und jetzt will ich, nachdem dieser Punkt wirklich geklärt ist, noch was zu dem Trost wirklich sagen. Mir ist aufgefallen, es wird zweimal gesagt, tröstet, tröstet mein Volk. Habt ihr das auch gemerkt? Zweimal wird das bekräftigt. Tröstet, tröstet. Ja, Gottes Volk hat eine Menge Trost nötig. Eine Menge. Eine doppelte Portion sozusagen, wie manche Menschen auch immer eine doppelte Portion brauchen, um satt zu werden beim Essen. Ich will keine Namen nennen. Ich wüsste sofort jemanden auch, der immer eine doppelte Portion, aber nicht, weil es wirklich nötig wäre, sondern weil es meistens schmeckt. Also, aber hier wird gesagt, Gott möchte sein Volk reichlich trösten. Nicht einfach nur so mal schnell hin, ja, ach, wird alles gut. Reichlich soll Gottes Trost das Volk trösten, nicht nur ein bisschen. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt. Wisst ihr, warum mir das wichtig scheint? Man muss nämlich immer ein bisschen mal über die Dinge nachdenken, muss man kein Theologiestudium für haben. Was heißt das denn, wenn jemand reichlich getröstet werden muss? Was heißt das? Guckt er mich alle an. Was heißt das, wenn jemand reichlich getröstet werden muss? Da ist er, dass er eine Menge Kummer hat, dass da eine Menge Zerbrochenheit ist, dass da wirklich große Nöte sind. Ist er, wenn uns die Sonne aus dem Arsch lacht, wie man im Ruhrgebiet sagt, da brauchen wir nicht reichlich Trost. Aber wenn uns der Arsch auf Grundeis geht, ihr merkt, ich kann meine Herkunft nicht verleugnen, wenn es richtig schlimm wird, dann brauchen wir eine Menge Trost. Und wenn man in seinen Problemen fast ersäuft oder in seinem Kummer, dann braucht man viel, viel Trost. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil nämlich das menschliche Geschlecht ist so gestrickt, dass es immer meint, dass solche Erfahrungen, in denen man viel Trost braucht, doch eigentlich gar nicht gemacht werden dürfen von Gottes Volk, oder? So denkt man. Und das will ich mal in zwei Richtungen euch sagen. Es gibt diese atheistische Form dieses Gedankenguts, dass sowas doch gar nicht sein dürfte. Und die atheistische Form lautet ja, wenn es Gott gäbe, dann dürfte doch dies und das alles gar nicht passieren. Diese Leier kennen wir. Ich will darauf jetzt auch nicht antworten, denn es ist dazu genug geschrieben. Und aber leider, die es lesen müssten, die lesen es nicht und die werden wahrscheinlich auch meine Predigt nicht anhören. Aber ich will auf die anderen eingehen. Ich will mich denen zuwenden, die glauben und die dann aber trotzdem vielleicht mit ihrem Glauben in Not geraten, weil sich der Gedanke einschleicht, wenn es mir so übel geht, dann bin ich vielleicht von Gott verlassen. Ich leugne Gott nicht, aber ich fühle mich ihm fern und von ihm verlassen. Und in der Tat gibt es immer genügend Dinge in unserem Leben, wenn wir einigermaßen empfindsam sind, die gegen uns sprechen. Und das wissen wir. Und dann sehen wir das, was wir alles aufgehäuft haben an Eigensinnigkeit und Schuld. Und dann sehen wir, wie es uns ergeht. Und dann knüpfen wir automatisch oft einen Zusammenhang und sagen, ja, Und dann stehen wir da. So wie Israel ja Gottes Züchtigung erfahren hat, das lesen wir ja, ne? Sie hat doppelte Strafe empfangen. Gott ist nicht zimperlich mit seinen Kindern, nicht zimperlich mit seinem Volk. Er hat immer wieder ermahnt, sie sind ihre eigenen Wege gegangen, verlorene Wege. Sie haben die Frucht ihrer falschen Wege bis zum bitteren Ende ausgekostet. Das ist wohl wahr. Wie auch der Apostel im Hebräerbrief durchaus das betont, dass auch Gottes Kinder nicht ohne Züchtigung sind. Das sagt der Hebräerbrief ganz deutlich. Aber der Teufel will das immer für seine Zwecke missbrauchen und uns in die Verzweiflung hineinstürzen, dass wir Gottes Trost dann nicht mehr hören und dann denken, also ja, wenn ich es nicht anders verdient habe, dann steht es jetzt mit mir auch so schlecht und dann erwartet man nicht mehr Gottes Segen und Gottes Trost. Doch das gilt für mich irgendwie doch nicht. Für die anderen vielleicht, aber für mich nicht. Und dann wird es wirklich finster. Und deswegen muss der Prophet hier zweimal das aussprechen, Gottes Stimme, tröstet, tröstet mein Volk. Und worin besteht dieser Trost? Durch Jesaja sagt er, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat und dass ihre Schuld vergeben ist. Es geht also um Vergebung und das Ende von Knechtschaft. Und wir haben in der Lesung von Markus gehört, dass die Apostel diesen Text von Jesaja, dem Wirken Johannes des Täufers, zugeordnet haben und ihn sozusagen erfüllt sahen darin. Denn Johannes predigte ja in der Wüste eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Also diese Trostbotschaft, die hier verkündigt wird, ist darin begründet, dass Gott sagt, ich will nicht mehr so mit euch handeln, wie es eure Taten verdienen, sondern ich will mit meinem Volk anders handeln. Ich will gemäß meiner Gnade handeln, die in der Vergebung besteht und die ist begründet im Opfer Jesu. Denn Johannes hat ja deutlich, wir können das lesen, Johannes der Täufer sagt, steht im Johannesevangelium über Jesus, seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, also auch deine, also auch meine. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn solange wir Gottes Segen von unserem Wohlverhalten abhängig machen, sind wir Knechte. Du wirst in deinem Leben niemals froh werden und eine Sicherheit darüber haben, dass du gesegnet bist und dass Gottes Trost dir gilt, solange du von deinem Wohlverhalten das abhängig machst. Sondern diese Knechtschaft ist durch Jesus beendet. Wir sind, wenn wir zu ihm gehören und wenn wir uns in ihn einhüllen, wie Paulus sagt, ne, zieht den Herrn Jesus an, dann sind wir die Gesegneten des Herrn. Das ist wirklich trostreich. Wisst ihr, und deswegen, ich mache nochmal einen Einschub, deswegen hasse ich aus tiefstem Herzen den Weihnachtsmann. Der beschenkt die Kinder, die artig waren. So wird das erzählt, nicht? Da bekommt man was, weil man artig war. Aber Jesus, das Christkind, nicht? Es geht ja Weihnachten um das Christkind. Nicht um den Weihnachtsmann, der kam für die Sünder und er kam für die, die in Knechtschaft leben und er beschenkt sie mit Segen und mit ewigem Leben. Und zwar ohne Verdienst. Das ist die Trostbotschaft. Ohne dass wir es verdient hätten oder erwirken könnten, wird uns das zugesagt aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und der höllische Satan hat jetzt da das ersetzt, das Christkind durch diesen fetten Wanst mit seinem roten Mantel, der kommt und beschenkt die, die artig waren. Merkt ihr, was das für eine Verdrehung ist? Nicht nur, dass das Christkind durch den Weihnachtsmann abgelöst wird, sondern dass auch noch die ganze Weihnachtsbotschaft, um die es geht, dass nämlich dir Gottes Trost gilt und sein Segen, weil er sich selber in die Krippe gelegt hat, Mensch wird wie du und ich uns zu erlösen. Diese Botschaft wird ausgetauscht gegen eine lächerliche menschliche Idee, dass man die Kinder irgendwie auf die rechte Bahn bringt, weil man sagt, wenn du schönartig bist, dann bringt dir der Weihnachtsmann was. Das ist doch zum Kotzen. Und das Schlimmste ist, finde ich, dass in christlichen Familien diese Gaukelei mitgemacht wird. Es ist mir unbegreiflich. Es ist für mich ein Beweis, ein wirklicher Beweis. Wer die Heilsbotschaft Gottes verstanden hat, worum es geht, der kann nicht den Weihnachtsmann bestellen. Zurück zum Trost jetzt. Johannes der Täufer hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser. Wen hat er mit Wasser getauft? Es sind immer die einfachen Fragen, die uns die Texte der Bibel erhellen. Theologen machen das oft schwierig und da haben sie ganz schwierige Ideen und die Gemeindeglieder sitzen da und sagen, das kann man ja. Es sind immer die einfachen Fragen, die uns die Dinge erhellen. Wem hat Johannes getauft? Alle, die ihre Sünden bekannten und sagen, ich brauche Erneuerung, bin ein sündiger Mensch vor Gott, das weiß ich. Die hat er getauft und dann sagt er, aber es wird nach mir einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Da frage ich euch, zu wem spricht er denn da? Zu wem spricht er? Er spricht zu denselben Leuten. Das heißt, Johannes' Botschaft ist ganz deutlich. Er sagt, wenn jemand kommt, seine Sünden zu bekennen, weil er mit Gott ins Reine kommen will, ich taufe mit Wasser, es gibt die Taufe mit Wasser, aber es kommt einer, der wird euch, nämlich die ihr zerknirscht seid und um eure Sünde wisst und sie bekennt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das heißt, wenn wir jetzt Abendmahl feiern und das Vorbereitungsgebet sprechen und du sagst, ja, ich bin ein sündiger Mensch und das vor Gott aussprichst, dann ist dir gesagt, dass du davon loskommen sollst und dir ist gesagt durch Johannes und durch viele andere Stellen, aber im Neuen Testament, du wirst mit dem Heiligen Geist beschenkt werden. Und diese Botschaft gilt, wer zu Jesus kommt und um ein neues Herz bittet, der wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann, liebe Gemeinde, jetzt komme ich nämlich auch zum Ende, dann bekommen wir von Gott nicht Trost, sondern wir bekommen den Tröster. Das ist etwas anderes. Trost ist so irgendwie eine Sache, da mal Trostpflaster oder so. Der Tröster ist eine Person. Und Johannes sagt, Gott wird den Heiligen Geist euch geben. Er wird euch damit taufen. Und wenn wir den Tröster haben, dass er in uns wohnt, dann haben wir eine Wirklichkeit, eine Trostwirklichkeit, die weit über das hinausgeht, was diese Welt sich überhaupt auch nur vorstellen kann. Und deswegen alle Leute, die da so spotten über den Glauben und sagen, ja, ach, das ist jenseits Vertröstung und so weiter. Wenn man keine Ahnung hat von Dingen, soll man nicht davon reden. Wer keine Ahnung hat von Fußball, weil er die Regeln nicht kennt, soll nicht mitreden. Der Trost, den Gott schenkt, ist eine Person, ist der Heilige Geist, der unsere Herzen erfüllt. Und dieser Tröster reicht sehr tief, sehr weit hinein in die Bereiche, wo kein menschlicher Trost überhaupt je hingeraten kann, wenn wir uns gegenseitig Worte zusprechen. Und erst recht nicht der Trost aus den Flaschen oder am Weihnachtsmarktstand, wenn man sich den Glühwein gibt. Ist ja schön, mache ich auch mal. Aber Trost kommt daraus nicht. Nur Zerstörung kommt heraus. Ihr könnt das mal überprüfen, ob es stimmt, was ich sage. Alle Dinge, die uns die Welt anbietet, damit wir mit unserem oft beschwerten Leben klarkommen, wenn wir es übertreiben, führt uns das in die totale Vernichtung. Aber Trost bringt das nicht. Aber der Geist Gottes bringt Trost. Und wenn ihr euch nur mal hinsetzt und nehmt mal die Lieder Adventslieder, Weihnachtslieder, guckt mal, wann die alle entstanden sind und was diese Menschen an Elend nicht nur gesehen, sondern erlebt haben, wie kurz die Lebensspanne war. Jede Familie aus dieser Zeit hat mindestens eins, wenn nicht mehrere Kinder beerdigt. Da ist reichlich Trost nötig, nicht ein bisschen. Und Gott spricht, tröstet mein Volk, reichlich will Gott trösten durch seinen Heiligen Geist. Dann entstehen solche Texte, wie wir die in den Liedern finden. Und da sehen wir ja, das kann man nur dichten, wenn man reichlich getröstet ist. Das kann man nicht dichten, wenn man nur so ein bisschen mal in die Kirche gegangen ist, eine Kerze angebrannt hat, jemand gesagt, ach Kopf hoch, es wird schon wieder, ha, ha, ha. Nee. Das kann man nur dichten, wenn der Heilige Geist im Herzen wohnt mit seinem Trost, der alles menschliche Denken übersteigt. Und diesen Trost wünsche ich dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.